Ein Blick in die Branche zeigt, dass es unterschiedlichste Unternehmen und verschiedenste Formen der Organisation und Zusammenarbeit gibt. Einen Rundumschlag zu nahezu allen wasserwirtschaftlichen Themen findet man im Speckgürtel der Metropole Frankfurt am Main, nämlich im Raum Darmstadt.
No H2O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.
Mein Name ist Beate Kramer, ich bin Rechtsanwältin bei Becker Büttner Held und ich freue mich, heute Frau Dr. Julia Klinger zu Gast zu haben. Frau Dr. Klinger, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
Frau Dr. Klinger, Sie sind Bereichsleiterin öffentlich-rechtliche Betriebsführung der Entega AG in Darmstadt, Geschäftsführerin der Entega Abwasserreinigungs GmbH und Co. KG und in der Geschäftsführung des Zweckverband Abfallverwertung Südhessen des ZAS. Außerdem sind Sie für die Entega AG Mitglied im Aufsichtsrat der Hessenwasser GmbH und Co. KG. Und ich weiß, dass Sie eigentlich von Hause aus Mathematikerin sind. Wie kommt es, dass Sie als promovierte Mathematikerin in der Wasserwirtschaft bzw. Abfallverwertung gelandet sind?
Das war ungeplant, aber am Ende dann irgendwie erschreckend straightforward. Oft gehen Mathematiker ja in die Bereiche Versicherungswirtschaft, IT oder Beratung. Das war nicht meins. Ich wollte mich gerne in der Region und für die Region in ein zukunftsorientiertes Geschäftsfeld einbringen. Und dann war damals bei der HEAG Südhessischen Energie AG, das ist die Vorgängerorganisation der Entega AG, die Stelle der Vorstandsassistenz für den technischen Vorstand ausgeschrieben. Da habe ich mich drauf beworben, habe das auch bekommen, den Job. Und solche Stellen haben dann ja den Charme, dass man einem hochqualifizierten Manager für einen gewissen Zeitraum ganz nah inhaltlich über die Schulter gucken kann und denjenigen beim Arbeiten unterstützen darf. Das war extrem spannend, insbesondere in dieser Umbruchszeit der Regulierung. Mein Vorstand war damals zuständig für den gesamten technischen Bereich. Das beinhaltete eben auch die Bereiche Wasser, Abwasser und Abfall. Und als dann mein Vorgänger in der Geschäftsführung des Müllheizkraftwerks in den Ruhestand zu gehen plante, da hat man mich dann gefragt, hat mich für seine Nachfolge vorgesehen und das mit den entsprechenden politischen Gremien auch abgestimmt. Das ist immer eine sehr politisch besetzte Position an der Stelle. Die ergänzenden Tätigkeiten, Abwasser und Wasser, kamen dann später sukzessive dazu. Auch weil man gesagt hat, die passen inhaltlich gut zusammen. Und in Summe muss ich sagen, und das ist selten, dass ich sowohl mit meinem damaligen als auch mit meinem heutigen Vorstand jeweils sehr viel Glück hatte und habe, ebenso wie mit meinem Vorgänger. So einen Übergang zu gestalten ist nicht einfach. Und das hat sehr gut funktioniert. Die Zusammenarbeit mit allen war und ist immer sehr vertrauensvoll, konstruktiv und, das ist mir ganz wichtig, auch echt gut strukturiert. Und dann macht die Arbeit tatsächlich auch richtig Spaß.
Und vermisst man da so ein bisschen die Mathematik, die klassische?
Nicht wirklich. Ich habe nach dem Studium in Logik promoviert. Das hat mit der wirklichen Welt nichts zu tun. Es war ein super spannendes Thema, aber ich habe mich daran abgearbeitet gehabt. Es reichte dann. Also ich wollte gerne was machen, was Berührungspunkte hat zur wirklichen Welt. Und deswegen, nee, ich vermisse das nicht. Also was hilft, klar, ist irgendwie Problemlösestrategien. Wie geht man an neue Themen ran? Solche Sachen lernt man ja im Studium und auch in der Promotion. Aber die tatsächliche Mathe, die ich damals gemacht habe, die brauche ich so nicht mehr.
Jetzt haben Sie ja gesagt, es ist ja sehr, sehr vielseitig und umfassend, was Sie alles machen. Und es ist ja auch nicht so, dass Sie es erst seit gestern machen. Wenn ich das richtig gesehen habe, Sie sind ja seit 2005 bei der Entega, beziehungsweise damals, wie Sie eben gesagt haben, war es ja die HSE, die HEAG, Südhessische Energie AG. Und das war ja dann so, dass irgendwie 2012 die Stadt Darmstadt die E.ON-Anteile an der HSE gekauft hat und damit ja schon oder erst 2012 die Entega wieder zu 100% in kommunaler Hand war. Das heißt, Sie kennen ja so die unterschiedlichsten Organisationsformen, die es so in der Wasserwirtschaft und eben auch Abfallverwertung gibt. Vom echten Privaten mit E.ON-Beteiligung bis hin zum Kommunalen, der privatrechtlich organisiert ist und mit Blick auf Ihren Zweckverband Abfallverwertung, also auch den rein kommunal und kommunal organisierten Zweckverband. Gibt es da sowas wie einen Favoriten aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, das funktioniert besonders gut?
Ich glaube, die Frage ist am Ende ja immer, wofür. Jede Gesellschaftsform hat Vor- und Nachteile. Für mein Geschäftsfeld, also für den Bereich kritische Infrastruktur, und da nehme ich jetzt mal nicht nur Wasserversorgung, Abwasser und Abfall, sondern auch Strom- und Gasnetze mit dazu, da bevorzuge ich ganz klar vollkommunale Unternehmen. kommunale Unternehmen verfolgen primär keine privatwirtschaftlichen Zwecke, sondern sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Und auf dem Weg ist auch durch die kommunal besetzten Aufsichtsgremien dann sichergestellt, dass die Unternehmen im Sinne der Bürgerschaft agieren. Und insbesondere auch und gerade bei Zweckverbänden merkt man das nochmal besonders, ein hohes Maß an Transparenz wahren. Kommunale Unternehmen sind in der Region verwurzelt. Das war auch einer der Punkte, der mich damals bei der Integra so angezogen hat. Kommunale Unternehmen kennen die Bedürfnisse ihrer Kunden ganz anders und ihrer Partner ganz anders, als das andere Unternehmen können. Und die Entscheidungen, die in kommunalen Unternehmen getroffen werden, werden immer mit langfristiger Perspektive getroffen, auf dauerhafte Engagements hin. Deswegen finde ich, passten vollkommunale Unternehmen genau zu diesen langfristigen Infrastrukturthemen hervorragend dazu. Ob das Unternehmen dann eine AG ist oder eine GmbH, ein Zweckverband oder ein Eigenbetrieb, das ist eine Frage der Historie. Das ist eine Frage, wie flexibel und eigenständig das Unternehmen agieren soll und auch eine Frage der gewünschten Nähe zu kommunalen Gremien. Die haben Sie natürlich bei so einem Zweckverband, der wie die Kommune organisiert ist, ganz anders als bei einer Aktiengesellschaft, bei der Sie einen kontrollierenden Aufsichtsrat haben. Ich war schon Vorstand von einer Entsorgungsaktiengesellschaft. Ich bin aktuell Geschäftsführerin von zwei GmbHs und von einem Zweckverband. Und ich kann Ihnen sagen, alles hat seinen Reiz, alles hat seine Vorteile, alles hat seine Nachteile. Wie gesagt, für unsere Infrastrukturthemen aus meiner Perspektive ist vollkommunal das Mittel der Wahl.
Wenn man das so vergleichen würde, ich sag mal, diese alten HSE-Zeiten mit E.ON-Beteiligung versus dem rein kommunalen Zweckverband, was ist aus Ihrer Sicht da der größte Unterschied, wenn man Kunde ist oder wenn man Mitarbeiter des Unternehmens ist?
Also als Kunde bei einem Zweckverband sind Sie im Gebührenbereich. Sie können jederzeit die Gebührenkalkulation einsehen, können außerdem über Ihre gewählten Vertreter Einfluss nehmen auf die Geschicke des Zweckverbandes. Sie sind als Bürger am Zweckverband sehr nah dran. Das ist bei einer Aktiengesellschaft schon anders. Da kann man naturgemäß nicht so nah dran sein. Als Mitarbeiterin, die ich beides erlebt habe, kann ich mich deutlich mehr identifizieren mit einem vollkommunalen Unternehmen, als wenn da ein deutschlandweiter Player mit dran ist. Es ist so, dass das Unternehmen jetzt, wie es jetzt ist, einen klar kommunalen, regionalen Fokus hat und da auch alles reinsteckt, was es an Sponsoring-Aktivitäten macht. Wir sind der Region sehr verbunden. Und das war zu Zeiten von E.ON etwas anders. Man muss dazu sagen, ne, die E.ON hatte 40%. Es ist nicht so, dass sie überwiegend waren, aber es ist schon so, dass man den Unterschied merkt. Und ich finde das sehr angemessen für unser Unternehmen.
Regionaler Bezug hatten Sie ja eben angesprochen, ist ja für kommunale und kommunal ausgerichtete Unternehmen großes Thema. Und so ist es ja auch so, dass, wenn man jetzt mal die Abwasserbeseitigung genauer in Blick nimmt, Sie mit der Integra Abwasserreinigung GmbH und Co. KG ja auch für die Darmstädter Kläranlagen zuständig sind. Und soweit ich weiß, ist ja in Hessen Abwasserreinigung, ich sag mal, doch ein sehr besonderes Thema. Dort ist es meines Wissens nach so, dass das Land Hessen, um einen besseren Gewässerzustand zu erreichen, den großen bzw. größeren Kläranlagen nahezu flächendeckend die Auflage gemacht hat oder versucht, die Auflage zu machen, die vierte Reinigungsstufe einzuführen. Und gleichzeitig wurden ja wohl auch Fördermittel zugesagt. Soweit jetzt mal die Theorie und mein Kenntnisstand. Und insofern auch sofort die Frage, habe ich das richtig mitbekommen? Und das nächste ist, wie ist da so der Zwischenstand bei der Integra bei Ihnen?
Also es ist richtig, wir haben die zwei Darmstädter Kläranlagen bei uns mit Beritt in der Integra Abwasserreinigung. Ja, was ist der Stand? Das ist in Hessen nicht so ganz einfach. Also das Thema vierte Reinigungsstufen in Südhessen, darüber kann ich ganz gut berichten, weil wir befinden uns mit Darmstadt in Südhessen. Das ist im Zusammenhang mit einer sogenannten Spurenstoffstrategie Hessisches Ried zu sehen. Das Hessische Ried ist nämlich auch in Südhessen. Ziel dieser Spurenstoffstrategie ist es, die Gewässerqualität im Ried zu verbessern und die dortigen Grundwasservorkommen, und das sind die wesentlichen Grundwasservorkommen für Südhessen, langfristig für die Trinkwassernutzung zu schützen. Dann gibt es dann verschiedene Maßnahmen, die dort festgelegt werden, um Spurenstoffeinträge zu reduzieren. Und die Erkenntnisse, die man dort macht, die sollen dann auch auf ganz Hessen übertragen werden. So, und eine Maßnahme aus diesem ganzen Portfolio von Maßnahmen, was in dieser Spurenstoffstrategie diskutiert wird, ist auch der Ausbau von ausgewählten kommunalen Kläranlagen. Und zwar genau von den Kläranlagen im Südhessen, die ins Hessische Ried einleiten. Die sollen ausgebaut werden mit einer vierten Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination. Das heißt, im Moment wird gar nicht so sehr Hessen angeschaut, sondern mehr Südhessen und dort ganz konkret die Anlagen, bei denen die Abwässer ins Hessische Ried gehen. Wir als Integer Abwasserreinigung haben 2 Kläranlagen, wie Sie richtig sagen, bei uns im Verantwortungsbereich. Wir haben ein kleines Klärwerk, das Klärwerk Süd mit 50.000 Einwohnerwerten und ein großes, das Zentralklärwerk mit 240.000 Einwohnerwerten. Die leiten unterschiedlich ein, deswegen müssen die unterschiedlich betrachtet werden. Das größere Klärwerk, das läuft über den Darmbach, weltbekannten Darmbach, läuft es dann gen Hessisches Ried. Insofern, dieses Klärwerk soll ausgebaut werden. So, und dann war Ihre Frage, wo stehen wir? Auch das ist nicht so ganz einfach. Stand im Moment ist Folgendes. Wir haben vor einiger Zeit einen Förderantrag für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie beim Hessischen Umweltministerium eingereicht. Und kürzlich ist uns jetzt avisiert worden, dass wir in Bälde einen Förderbescheid für diese Machbarkeitsstudie erhalten. Das ist noch nicht der Bau, sondern da geht es jetzt erstmal nur darum, zu gucken, welche der zur Verfügung stehenden Techniken sich konkret für unsere Belastungssituation am besten eignen. Kann man auf Ozonierung gucken, auf Lockungsfiltration, Membranfilter, irgendwelche Kombimaßnahmen. Und das Ganze wird begleitet durch ein sehr umfangreiches Messprogramm, damit man dann gucken kann, was sind denn die wesentlichen Parameter bei uns und dafür die optimale Technik festlegen. Wenn wir das haben, dann werden wir ins Gespräch gehen mit dem Umweltministerium und werden dann gemeinschaftlich quasi festlegen, welche der Varianten es nun wird. Und dann können wir, so haben wir die Hoffnung, auch einen Förderantrag für den Bau stellen. Aber im Moment Machbarkeitsstudie.
Machbarkeitsstudie, dann irgendwann Bau, Förderantrag für den Bau. Das klingt ja doch so, als würde es noch ein paar Tage dauern, bis alles umgesetzt ist. Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Ich meine, da sind ja viele Behörden, Ministerien beteiligt. Wo haben Sie einen Punkt, wo Sie sagen, da könnten Sie einen ganz klaren Wunsch adressieren?
Inwiefern einen Wunsch?
Dass es schneller geht, dass es mehr Geld gibt, dass es besser unterstützt wird. Sowas in der Richtung.
Also vom Fördervolumen her ist das, glaube ich, schon gut eingetaktet. Was wir jetzt in der letzten Zeit hatten, waren sich ändernde Förderrichtlinien. Und dann mussten Anträge angepasst werden auf neue Förderrichtlinien. Da würde ich mich sehr freuen über ein höheres Maß an Kontinuität. So, das mit Blick auf die Machbarkeitsstudie. Für die Umsetzung, was man immer sehen muss, ist, Förderungen, die gewährt werden, werden im Allgemeinen gewährt für Investitionsmaßnahmen. So, das ist dann quasi ein Block, der nicht in die Gebühren einfließt. Aber diese vierten Reinigungsstufen, die haben, egal wie man es ausgestaltet, einen sehr hohen Energiebedarf. Das heißt insbesondere auch echt hohe Betriebskosten. Insofern, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir sehr wünschen, dass es nicht eine einmalige Förderung für eine Investition perspektivisch gibt, sondern wirklich eine dauerhafte Entlastung der Bürger, indem es einen Zuschuss für die Betriebskosten gibt. Also, wenn es ein Wunschkonzert wäre, das würde ich mir sehr wünschen. Gar nicht nur für uns, sondern insbesondere für die Bürger, die auf vielen verschiedenen Ebenen, an vielen verschiedenen Stellen immer mehr durch Abgaben belastet werden. Und dazu gehören Gebühren halt einfach nun mal auch dazu. Also insofern, es wäre, wenn Sie sich die Gesamtmenge anschauen aller Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen in den nächsten 10, 15 Jahren, muss man sagen, das wird einen erheblichen Hub bringen an Mehrkosten für Bürgerinnen und Bürger. Und da eine Entlastung über eine Betriebskostenförderung für vierte Reinigungsstufen wäre ein kleiner Punkt, aber das fände ich sehr schön.
Ja, es ist vor allem, wenn man so überlegt, gibt ja doch noch einiges, was auf die Abwassergebühren in Zukunft zurollt, werden wir mit Sicherheit gleich auch noch streifen, diese Themen Klärschlamm, Klärschlammverbrennung, Phosphorrückgewinnung. Das sind ja alles Sachen, wo Zusatzkosten auf den Bürger zukommen und man könnte damit so einen kleinen Puffer einfach schaffen.
Genau das.
Wenn wir uns die vierten Reinigungsstufen so anschauen, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Behörden hier so ein bisschen zu kurz springen. Also wir haben ja so unterschiedliche Gesichtspunkte. Vierte Reinigungsstufe bedeutet ja in der Regel Einsatz von Aktivkohle. Ob das jetzt grundsätzlich der richtige Weg ist, wo die Aktivkohle herkommt, da kann man ja großpolitische Diskussionen drüber führen. Das ist so ein Aspekt. Und der andere ist, dass ich den Eindruck habe, dass sich die Behörden aus Angst davor, dass man was übersehen könnte, sehr schnell dazu hinreißen lassen, Entfernung von Stoffen anzuordnen, die wir gerade erst entdeckt haben, dass wir sie finden können. Also so die Frage mit Verbesserung der Analysemethoden müssen wir uns ja der Tatsache stellen, dass wir mehr Dinge sehen, die wir nicht im Wasser haben wollen, die wir nicht im Gewässer haben wollen. Das heißt, vierte Reinigungsstufe, was kommt danach? Die fünfte, sechste, siebte Reinigungsstufe ist ja so, ich glaube, so eine Befürchtung der Branche, sondern wir wissen ja nicht, was als nächstes kommt. Jetzt haben wir hier gerade die vierte Reinigungsstufe gebaut. Das kostet Geld, wie Sie eben gesagt haben, auch im Betrieb und Unterhaltung. Das läuft ja weiter. Was kommt denn da als nächstes? Und es ist ja am Schluss doch so, Abwasserentsorgung bedeutet Reinigung des Abwassers und es ist eben die Aufgabe der Abwasserentsorger. Und gleichzeitig gibt es ja auch noch die, die dafür verantwortlich sind, dass da Stoffe im Abwasser sind, die wir rausholen wollen. Und damit springt man ja sofort in das Thema Verursachung, Verursachungsprinzip. Wie sehen Sie das? Nehmen wir hierzulande die Verursacher ausreichend in die Pflicht?
Also ein ganz klares Nein. Tun wir nicht. Ich würde noch mal kurz ausholen zum Thema vierte Reinigungsstufe ganz allgemein. Ich habe ja gesagt, für Südhessen, Hessisches Ried, ganz stark abwassergetrieben. Die Einleitungen dort oder die Gewässer dort sind stark aus den Kläranlagen mit bedient. Das ist eine Sondersituation. Ganz grundsätzlich Thema vierte Reinigungsstufen flächendeckend. Das ist nicht der richtige Weg. Punktuell, ja, kann sich gegebenenfalls als sinnvoll herausstellen, aber flächendeckend ist das maximal eine Teillösung. Warum? Zum einen vermeiden Kläranlagen heute schon in erheblichem Umfang den Eintrag von Spurenstoffe in Gewässer. Dann, und das habe ich eben schon gesagt und Sie haben auch nochmal das unterstrichen, vierte Reinigungsstufen, egal welcher Art, haben immer einen erheblichen Energie- und Ressourceneinsatz und können trotzdem nur einen Teil von Spurenstoffen aus dem Abwasser zurückhalten. Und je nachdem, was Sie für eine Technik einsetzen, es gibt gegebenenfalls auch noch Transferprodukte, insbesondere bei der Ozonierung kann man das feststellen, die in ihren Umweltauswirkungen noch nicht abschließend beurteilt sind. Deswegen würde ich Ihnen da zustimmen. Deshalb die Verantwortung für den Umgang mit Spurenstoffen einseitig auf die kommunalen Abwasserentsorger abzuwälzen, das widerspricht dem Verursacherprinzip, macht uns zu Reparaturbetrieben und führt zu einer erhöhten Kostenbelastung der Allgemeinheit. Ich würde es nochmal ein bisschen pointierter machen. Es ist aus meiner Sicht effektiver und wirtschaftlicher Verunreinigung von Wasserressourcen durch Industrie, durch Kliniken, durch die Landwirtschaft mit Nitrat, Pflanzenschutzmitteln, Medikamenten und anderen Spurenstoffen, wenn man die konsequent verhindert, statt Spurenstoffe später aufwendig herauszufischen und die Gebührenzahler dann mit den Kosten zu belasten. Deshalb vierte Reinigungsstufen flächendeckend, wie gesagt, maximal eine Teillösung, nicht die übergreifende Lösung. Sondern, auch das haben Sie schon angesprochen, vielmehr das Verursacherprinzip, aber auch das Vorsorgeprinzip. Die sollten verstärkt umgesetzt werden, denn die greifen am Anfang des Lebenszykluses von Stoffen an und helfen sie frühzeitig zu vermeiden oder zu entfernen. Jetzt ist die Frage, was kann man dafür tun? Ja, klar, Hersteller und Inverkehrbringer stärker in die Verantwortung nehmen, aber wie kann man das denn umsetzen?
Wenn Sie das so in den Blick nehmen und sagen, haben Sie da schon eine Idee? Woran man genauer denken könnte mit Blick Richtung Verursacherprinzip, Vorsorgeprinzip oder vergleichbare Methoden aus anderen Bereichen?
Ja, ganz klar. Erst einmal vielleicht zum Wiederhochholen, es sind ja beides Prinzipien aus dem Umweltschutz. Verursacherprinzip sagt, dass Kosten umweltrechtlicher Maßnahmen dem Verursacher angelastet werden sollen. Also wenn die Vermeidung, Beseitigung oder der Ausgleich von Umweltverschmutzung stattfindet, dass das kostenzuordnungsmäßig bei den Verursachern liegt. Und Vorsorgeprinzip ist mindestens genauso, wenn nicht gar wichtiger, auch ein Grundsatz des Umweltschutzes, nämlich dass die denkbaren Belastungen bzw. Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit im Voraus vermieden werden sollen. Und jetzt, ne, ich habe ja einen Link zum Abfallbereich über die Müllverbrennungsanlage. Da gibt es etwas Ähnliches schon, nämlich die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung. Was bedeutet das? Das heißt im Prinzip, dass die Produzenten alle Kosten für die Abfallbewirtschaftung ihrer Produkte übernehmen müssen. Dass sie also am Anfang bereits vom Ende her denken und handeln müssen. Das hat diverse Vorteile. Es führt zu langlebigerem Design, gezielter und umfassender Verbraucherinformation, besserem Recycling und vereint dann beide Prinzipien. Ne, sowohl Verursacherprinzip, die Kosten werden richtig angelastet, als auch implizit das Vorsorgeprinzip. Denn wenn Sie als Hersteller eines Produktes für die Entsorgung und auch für die entstehenden Umwelt- und Menschenschäden zahlen müssen, dann versuchen Sie natürlich, möglichst umweltfreundliche und langlebige Produkte zu entwickeln. Es werden also beide Prinzipien berücksichtigt. So, und jetzt haben wir im Moment, ich mach mal einen großgalaktischen Sprung. Wir haben auf europäischer Ebene Bestrebungen, einen Green Deal umzusetzen. Und da würde diese erweiterte Herstellerverantwortung auch für den Wasserabwasserbereich eigentlich hervorragend reinpassen. Denn die EU-Kommission strebt ja unter anderem ein sogenanntes Null-Schadstoff-Ziel an für die Qualität von Wasser, von Luft, von Lebensmitteln und will die Verunreinigung von Gewässern direkt an der Quelle vermeiden. Und zwar über gezielte Maßnahmen für sauberes Wasser, auch für saubere Luft, aber an dieser Stelle jetzt für sauberes Wasser und eine nicht toxische Umwelt. Also das heißt eigentlich, erweiterte Herstellungsverantwortung passt in den Green Deal der EU-Kommission, in das Null-Schadstoff-Ziel. Genau, so und würde es aus unserer Sicht auch gut verzahnen. Wir haben jetzt zusätzlich noch eine schöne Situation, dass die EU-Kommunalabwasserrichtlinie aktuell überarbeitet wird. Und da könnte man das im Zuge dieser Überarbeitung wunderbar einfügen. Warum auf EU-Ebene? Naja, Gewässer halten sich nicht an Landesgrenzen. Das wäre schon sinnvoll, das wirklich übergreifend für die ganze EU umzusetzen und dann halt national und auf Landesebene entsprechend weiter durchzudeklinieren. Aber es braucht eine EU-weite Umsetzung dieses Prinzips aus unserer Sicht. Und da, ich sage aus unserer Sicht, also ich mache mir da jetzt mal die Position des Verbands der kommunalen Unternehmen zu eigen. Ich bin ja, darf ja kommunale Unternehmen vertreten. Und da sind wir als Branche wirklich sehr dafür, in diese Richtung zu denken.
Gibt es da schon konkrete Bestrebungen? Oder ich sag mal, eben Stichwort VKU ist ja insofern schon mal eigentlich die Lobbyarbeit für die kommunalen Unternehmen am Laufen. Wie weit sind da die Überlegungen schon fortgeschritten?
Wir sind da gutachterlich unterstützt und die Gutachten liegen auch den entsprechenden EU-Gremien vor. Wir bringen uns in den Gesprächen mit der EU-Kommission bzw. mit den zuständigen Ansprechpartnern regelmäßig in diese Richtung argumentierend ein.
Es wäre ja insofern ganz spannend, so eine Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung eben auch für die Abwasserentsorgung. Wenn man sich so ansieht, was sich auch auf EU-Ebene zu dem Thema vor allem auch letztes Jahr so getan hat. Also ich fand es ganz spannend, dass irgendwie im Sommer 2021 der Europäische Rechnungshof gesagt hat, so Verursacherprinzip wird in Europa eigentlich nicht wirklich umgesetzt. Also das war ja die Steilvorlage schlechthin zu sagen, Moment, wenn das auf EU-Ebene schon klar ist, dann müssen wir auch auf EU-Ebene anpacken und umsetzen. Also insofern bin ich gespannt, was sich da die nächsten Jahre entwickelt und tut.
Absolut. Also, ich auch. Ich hoffe nur Gutes.
Wir tun alle unser Bestes. Und wenn wir jetzt unterstellen, Abwasser wird ja auf jeden Fall gereinigt und wir haben alles rausgeholt, was rauszuholen ist aus dem Abwasser. Es ändert ja auch nichts daran, dass am Ende bei Abwasserreinigung immer Klärschlamm überbleibt. Und mit Klärschlamm sind wir ja bei einem unserer beiden Lieblingsthemen. Das ist ja nun wirklich was seit einigen Jahren die Abwasserentsorger sehr, sehr stark umtreibt. Und wenn man es kurz zusammenfasst, Klärschlamm wird ja aufgrund verschiedenster rechtlicher Rahmenbedingungen faktisch nicht mehr bodenbezogen verwertet werden können. Das heißt, der Klärschlamm wird künftig in die Verbrennung gehen. Und je nachdem, wie groß so eine Kläranlage ist, in welcher Größenklasse wir uns bewegen, wird dann eben auch noch obendrauf ab 2029 beziehungsweise 2032 ja die Pflicht für die Phosphorrückgewinnung kommen. Jetzt gehen ja viele davon aus, dass die Phosphorrückgewinnung aus der Klärschlammasche der erfolgsversprechendste Weg ist. Also wenn man diese beiden Aspekte in Blick nimmt. Das eine ist, es wird kaum noch bodenbezogene Verwertung geben, weil sich einfach die rechtlichen Vorgaben des Düngerechts deutlich verändert haben. Und das andere ist, dass man eben davon ausgeht, dass Phosphor am besten aus Asche zurückgewonnen werden kann, hat das natürlich die Konsequenz, dass die meisten Klärschlammerzeuger in Richtung Klärschlammmonoverbrennung planen. Insofern die Frage an Sie, wie sieht's denn bei der Entega aus? Wir hatten ja vorhin gesagt, Sie haben zwei Kläranlagen, die sind ja auch nicht so ganz klein. Wenn es um Klärschlamm und Phosphorrückgewinnung geht, was ist denn der Plan der Entega?
Ja, im Prinzip vereinen sich ja hier zwei meiner Tätigkeitsfelder, nämlich einmal Abfall und einmal Abwasser. Sie haben gesagt, es gibt verschiedentlich die Idee, eine eigene Lösung zu verfolgen. Wir haben Entega-seitig verschiedene Varianten geprüft und sind momentan auch auf dem Weg in eine eigene Lösung. An dieser Stelle die Entega AG unter Leitung aber des Zweckverband Abfallverwertung Südhessen. Also diese Verbindung haben wir da ganz eng und das Projekt würde auch nicht durch die Entega umgesetzt werden, sondern durch den Zweckverband. Der Ansatz könnte sein, im Müllheizkraftwerk Darmstadt im Rahmen einer ohnehin anstehenden Sanierungsmaßnahme eine Linie außer Betrieb zu nehmen und an der Stelle dieser außer Betrieb genommenen Linie einen sogenannten Trero-Ofen zur Klärschlammverbrennung zu ergänzen. Der wird dann reingehängt in eine der anderen beiden Linien. Das ist momentan der Plan.
Wie funktioniert denn so ein Drehrohrofen? Ich bin Jurist, Sie wissen.
Ich bin Mathematikerin, aber ich kann es probieren. Also ein Drehrohrofen ist im Prinzip ein zylindrischer Ofen für, ich sag mal, kontinuierliche Verbrennungsprozesse. Der dreht sich im Normalbetrieb um die eigene Achse und auf diesem leicht geneigten Ofen sorgt dann die Drehbewegung für den Transport an dieser Stelle des Klärschlamms. Gegenläufig wird heißes Rauchgas eingepustet, um das zu trocknen und für den Ausbrand zu sorgen. Also es ist keine sonderlich neue Technik, die gibt es schon sehr lang für verschiedenste Dinge. Die Technik, die wir einsetzen wollen, ist so gestaltet, dass das Produkt, was am Ende herauskommt, die Asche, die am Ende herauskommt, dass die im Prinzip bestenfalls nur noch zermahlen werden muss, um dann direkt als Dünger eingesetzt werden zu können. Das ist der Charme von dieser Technik im Vergleich zu insbesondere Wirbelschichtöfen, bei denen die Asche danach nochmal anders aufbereitet werden muss. Wir wollen eine möglichst einfache Vorgehensweise für unseren Klärschlamm. Wobei ich aber sagen muss, es ist nicht nur der Klärschlamm der Integer Abwasserreinigung, sondern auch der Klärschlamm von interessierten Gemeinden aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie gegebenenfalls noch weiterer Städte und Gemeinden, die sich um uns herum befinden. Und das ist auch der Grund, weswegen der Zweckverband dieses Projekt plant und nicht die Integer Abwasserreinigung, sondern wir wollen es wirklich über eine rein kommunale Struktur möglichst breit denken können.
Na, mit Ihrer Lösung scheinen Sie ja dann wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das eine ist, der Klärschlamm ist beseitigt oder verwertet. Und das andere ist, Sie sagten eben, es kann als Dünger sofort auf dem Boden im Idealfall. Und damit ist ja an dem Thema Phosphorrückgewinnung auch ein Haken dran. Ich sag mal, jeder, der in der Branche ist, kennt den Zusammenhang. Aber für die, die es nicht wissen, an der Stelle diese Zusammenfassung. Das heißt, es wäre eine sehr, sehr schicke Möglichkeit, alle Pflichten rund um den Klärschlamm auf einen Schlag zu erledigen. Wann soll denn diese Anlage, dieser Drehrohrofen in Betrieb gehen? Wie ist denn da der Zwischenstand?
Naja, um die rechtlichen Vorgaben umzusetzen, muss die 2029 laufen. Insofern sage ich mal ganz euphorisch Ende 2028. Allerdings bremse ich das jetzt gleich ein bisschen ein. Wir haben bisher erstmal nur den Generalplaner ausgeschrieben und vergeben. Die finale Investitionsentscheidung, die kann erst getroffen werden seitens des Zweckverbandes, wenn man auch näherungsweise weiß, welche Kosten anfallen werden. Weil erst dann kann man für die Gemeinden eine Entgeltkalkulation vorlegen, auf Basis derer, die dann ihre Entscheidung sinnvoll treffen können. Und wir haben momentan extrem volatile Zeiten, was Baustoffe angeht, was die Verfügbarkeit von Firmen angeht. Also insofern ausgeschrieben bisher der Generalplaner. Und dann wird auf Basis der vorliegenden Informationen eine Entscheidung durch die politischen Gremien des Zweckverbands Abfallverwertung Südhessen getroffen werden.
Gut, das heißt, es wird noch ein paar Tage dauern. Insofern mal kurz der Blick in die Vergangenheit. Wie lange war der Weg von der Idee bis zur Entscheidung?
Also gereift ist die Idee in 2018, als es diese größeren Schwierigkeiten gab, Klärschlamm sinnvoll zu entsorgen. Das hing damals an den verschiedenen, auch relativ ad hoc in Kraft tretenden Novellen der Düngemittelverordnung und so weiter. Also gab Klärschlammverordnung, gab verschiedene Verordnungen, die alle novelliert worden sind und die dann voll reingehauen haben. Und da gab es tatsächlich in Südhessen auch echte Entsorgungsprobleme. Damals gab es die erste Idee des Landrates, des Landkreises Darmstadt-Dieburg, der auch Vorstandsvorsitzender des Zweckverbandes ist, zu sagen, wir nehmen das Thema an, wir schauen uns das als überregionale Entsorgungsplattform Zweckverband an und prüfen, ob das denkbar wäre, das umzusetzen. Also da waren wir dann Ende 2018. Dann gab es erste Gespräche in der Region, mit der Region und erste grobe Machbarkeitsstudien, Kostenschätzungen. Es ist dann so gewesen, dass wir in 2020 eine durch das Land Hessen geförderte Machbarkeitsstudie gemacht haben, um zu schauen, welche Art der Technik wäre denn sinnvoll, haben uns zwei Standorte angeschaut, in Summe sechs verschiedene Techniken und sind zum Ergebnis gekommen, die Variante Drehrohrofen am Standort des Müllheizkraftwerkes wäre sinnvoll, passte auch wunderbar zusammen mit der, wie gesagt, ohnehin anstehenden Sanierung. Da waren wir dann Mitte 2021, bis das in die Gremien des Zweckverbandes ging, erstmal als Planungsauftrag, den haben wir dann ausgeschrieben und der ist jetzt vor zwei Wochen, also Anfang März, haben wir den Auftrag dann tatsächlich auch an einen Generalplaner vergeben, bis zur Genehmigungsplanung. Und dann gucken wir weiter.
Naja, ich meine, 2018 angefangen, Ziel 2028 fertig zu sein, das ist ja für so ein großes Projekt im kommunalen Umfeld eigentlich flott.
Also wir fühlen uns jetzt auch nicht langsam und trotzdem macht einem dieser Zeitraum natürlich ordentlich Respekt, muss ich sagen. Also 10 Jahre in die Zukunft zu planen, das ist schon wirklich sehr weit. Und man muss auch sagen, dieses Umbauprojekt ist komplex. Das ist quasi Abriss einer Linie, großer Neubau dieser Linie, Abriss der zweiten Linie, da kommt der Drehrohrofen ein. Das muss zeitlich alles sehr eng miteinander getaktet sein. Es muss mit der zuständigen Aufsichtsbehörde alles sehr engmaschig abgestimmt sein. Wir müssen unsere Gebührenkalkulation komplett neu machen, weil sich die Struktur der Anlage stark ändert. Also es ist eine Riesenherausforderung. Es ist aber eine, von der wir mit Glück sagen können, dass wir da politisch wirklich intensiv begleitet worden. Der Impuls kam aus der Politik, auch politisch getragen werden. Die Politik wünscht sich das und kann sich da genauso für begeistern wie wir. Und erste Schritte auf dem Weg haben wir auch schon gemacht. Neben der Ausschreibung und Vergabe des Generalplaners haben wir unsere Satzung vom Zweckverband geändert. Das Einzige, was noch fehlt, ist quasi eine letzte Beschlussfassung. Alle Mitgliedsgremien des Zweckverbandes, die Stadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg und auch der Odenwaldkreis, haben alle schon zugestimmt. Und das ist natürlich ein sehr schöner und positiver Zuspruch. Das heißt immer noch nicht, dass es umgesetzt wird, aber es sind so Schritte, die kommen. Und vielleicht muss man so einen langen Zeitraum auch wirklich in Einzelschritten sehen, um ihn begreifbar zu machen. Insofern ein paar erste Schritte haben wir schon gemacht.
Ja, das mit Unterstützung der Politik, das ist doch wunderbar. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wesentlichen Argumente für eine eigene Lösung, für eine eigene Anlage in der Klärschlammverwertung?
Also zum einen gehört die Anlage dann den Nutzern am Ende. Das finde ich immer sehr hilfreich. Gut, was haben wir? Wir haben als Zweckverband reine Kostendeckung. Zweckverbände haben definitionsgemäß keine Gewinnerzielungsabsicht. Wir haben absolute Transparenz, legen unsere Entgeltkalkulation offen. Wir haben Entsorgungssicherheit für die angeschlossenen Gemeinden. Wir haben, das muss ich aus 2018 heraus sagen, als wesentliches Fund Rechtssicherheit für die angeschlossenen Gemeinden. Wir stellen im besten Fall ein direkt verwertbares Düngemittel her. Davon gehen wir gegenwärtig aus. Also ich würde sagen, aus Perspektive der Bürger, der angeschlossenen Kläranlagen und des Zweckverbands eigentlich viele Vorteile.
Jetzt hatten wir ja hier mit diesem Klärschlammthema ja schon eine starke Schnittstelle von zwei Ihrer Themen, nämlich Abwasser und Abfall. Das heißt, da sind ja schon mal verschiedenste Synergien zwischen diesen Bereichen auch nutzbar. Und wenn ich jetzt mir Ihr drittes Thema mit anschaue, Trinkwasserversorgung, das ist ja wieder so technisch was vollkommen anderes, wenn man vor allem an Qualitäts- und Hygieneanforderungen denkt, ne? Also Trinkwasserqualität, Lebensmittel, Trinkwasser, während so Abwasser und Abfall ja immer so ein bisschen die schmutzigen Themen der Branche sind. Wie hoch sind denn tatsächlich so die Synergien zwischen Abwasser und Abfall im Übrigen, wenn man dieses Thema Klärschlamm als Großprojekt mal ausklammert?
Also klar, die Anforderungen an Trinkwasser sind anders als die Anforderungen an Abwasser. Also ne, die Produkte sind unterschiedlich, aber die Hygieneanforderungen und die Schutzmaßnahmen sind erstmal sehr ähnlich. Kollegen haben alle sehr ähnliche Impfungszyklen und Impfungen, die sie haben müssen. FFP2-Masken haben uns nicht geschockt, als die kamen. Ne, damit sind wir wohl vertraut. Man kann sagen, die Tätigkeiten sind zwar fachlich verschieden, aber in der Struktur ähnlich. Wir haben in allen drei Bereichen Abwasser, Wasser, Abfall, Bereitschaftsdienst. Wir haben Dreischichtbetrieb. Wir haben ein sehr starkes Verantwortungsgefühl für die Tätigkeit. Wir haben ein sehr hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das ist immer die Art zu denken und die Art, sich mit der Tätigkeit zu identifizieren, die ist häufig ähnlich. So, dann gibt es natürlich auch juristische Verschneidungen. Klärschlamm als eins der Produkte der Kläranlage ist Abfall, muss entsorgt werden. Oder umgekehrt, wenn Sie in der Kläranlage andere Schlämme als Ihre eigenen annehmen und ausfaulen, dann ist das Abfallentsorgung. Da haben Sie den Link. Zum Wasser, auch bei Wasserwerken können Schlämme entstehen, die dann entsorgt werden müssen. Aber im Prinzip, was eint die Kolleginnen und Kollegen, was einen die Themen? Das ist die Art, sich zu identifizieren, viele Rechtsbereiche. Und für mich jetzt als Leitung, deswegen hat man das bei mir auch so zusammengeführt, tatsächlich, dass viele Dinge doch ähnlich sind. Sie haben Kommunalrecht, was gilt, das für alle drei Bereiche relevant ist. Gebührenrecht, das für alle drei Bereiche relevant ist. Viele Umweltthemen, die für alle drei gleichermaßen gelten. Der Kontakt zur Genehmigungsbehörde ist bei allen drei Bereichen wichtig. Es sind zwar verschiedene Dezernate dann, aber die arbeiten inhaltlich sehr eng miteinander. Also es gibt viele Verschneidungen.
Jetzt hatten Sie ja eben schon angesprochen, wie ähnlich doch die Mitarbeiter in unterschiedlichen Bereichen handeln, denken, motiviert sind. Mitarbeiter und Fachkräfte ist ja ein großes Thema in der Branche. Es ist ja immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu bekommen und auf Dauer zu halten. Ich vermute, es ist im Darmstädter Raum jetzt auch nicht viel anders als im Rest der Republik. Und insofern die Frage an Sie, wie schaffen Sie es, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben? Und ich denke dabei auch ganz besonders an die in Anführungsstriche eben schmutzigen Themen Abwasser, Abfall. Ich meine, wir hier in Berlin kennen die Kampagne der BSR, die ständig in der Stadt präsent sind, um eben ganz, ganz gezielt auch damit den Mitarbeitern ein gutes Gefühl zu geben. Und deswegen interessiert mich das, wie die Entega mit diesem Thema Fachkräftemangel und Fachkräftebindung umgeht.
Es ist eine sehr gute Frage und es wird auch tatsächlich zunehmend schwieriger. Vor dem Hintergrund hat sich die Entega bereits vor einigen Jahren aufgemacht und eine sehr langfristige strategische Personalplanung angestellt, insbesondere in den technischen Bereichen. Die wird auch immer weiter fortgeschrieben und noch verfeinert. Das heißt, wir wissen im Prinzip sehr gut, wer verlässt uns wann und wann müssen wir anfangen auszubilden. Gerade die Entega Abwasserreinigung und auch im Wasserbereich machen wir sehr viel über eigene Ausbildungen. Und dann ist die Frage, wie hält man die Menschen? Die haben dann eine sehr gute Ausbildung, die passen auf die Jobs, die entwickeln sich dort, haben auch eine gute Perspektive. Trotzdem müssen wir natürlich versuchen zu halten. Wir haben Entega-seitig eine sehr gute Altersvorsorge. Wir haben natürlich ein Jobticket. Wir haben eine sehr gute BU-Versicherung. Wir haben flexible Arbeitszeiten, zunehmend immer mehr Homeoffice als Möglichkeit. Und wir bauen sogar gerade einen eigenen Kindergarten. Und wir haben Sporträume und Yoga. Man kann sich aus den verschiedenen Dingen, die wir haben, das heraussuchen, was für einen am besten passt. Wir machen furchtbar viel für Mitarbeitergesundheit, um sicherzustellen, dass die Kolleginnen und Kollegen uns auch lange begleiten. Und wir erleben das auch. Wir haben keine hohen Wechselquoten. Wir haben eine hohe Bindung zum Unternehmen und eine sehr lange Loyalität, so erleben wir das. So, das sind Themen, die übergreifend gelten. Also dieses Ausbilden und diese Dinge, die wir zusätzlich noch haben. Gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die bei mir im Geschäftsfeld tätig sind, da kann man aber noch was anderes sagen. Und das ist jetzt nochmal gerade in der Corona-Krise ganz neu hochgekommen. Unsere Branche ist sichtbarer geworden für alle. Die Arbeit, die die Menschen im Bereich Wasser, Abwasser, Abfall, aber auch, jetzt gehe ich aus meinem Bereich raus, Energieversorgung und Telekommunikation leisten. Diese Arbeit, die hält das Land am Laufen. Wenn unsere Branchen nicht funktionieren, dann hat das gravierende Auswirkungen auf die Lebensqualität und auch auf die Gesundheit der Bevölkerung. Und das ist jetzt gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise nochmal neu erkannt worden, auch durch die Politik. Unsere Branchen sind sehr frühzeitig als kritisch und besonders schützenswert identifiziert worden. Und die Politik begleitet uns jetzt auch dauerhaft mit einer anderen Perspektive in unserem Tun. Früher war das ein bisschen so, naja, es läuft doch. Und jetzt ist im Zusammenhang mit der Corona-Krise nochmal klar geworden, das braucht aber die Menschen, damit das läuft. Ja, also, was macht uns attraktiv? Alles, was ich geschildert habe und die Tätigkeiten, die wir ausführen, sind stiftend, sind wichtig für die Volksgesundheit, sind spannend, sind divers, sind eigenverantwortlich und krisensicher sind sie im Übrigen auch. Ich finde unsere Themen, ich finde generell kritische Infrastruktur sehr sexy.
Was würden Sie denn jemandem mit auf den Weg geben, der heute frisch eine Karriere in der Wasserwirtschaft oder Abfallverwertung anstrebt?
Also neben den Themen, die ich gesagt habe, würde ich demjenigen empfehlen, sich da voll drauf einzulassen. Also nicht irgendwie was zurückzuhalten, sondern wirklich brennen für das Thema, für Umwelt, für Nachhaltigkeit und mit uns zusammen zum Überzeugungstäter oder zur Überzeugungstäterin zu werden. Das ist gerade auch durch die vielen demografischen Änderungen, strukturellen Änderungen, sind die Themen, die wir haben, langfristig relevant und gerade im Moment haben sie auch einen riesen Hub. Insofern, ja, mitmachen.
Für Themen brennen und Überzeugungstäterin, Frau Dr. Klinger, 16 Jahre hat Frau Merkel als Bundeskanzlerin durchgehalten und ich habe nachgerechnet, bei Ihnen ging es jetzt auch über die 16 Jahre hinaus. Was motiviert Sie, nach über 16 Jahren Wassergewerbe, der Wasserwirtschaft weiter erhalten zu bleiben?
Ich finde persönlich meinen Beruf sehr erfüllend, sehr sinnstiftend. Ich habe das jetzt auch die letzten 3 Jahre nochmal neu verstanden und neu erfahren. Ne, man ist ja vorher so ein bisschen im Trott, da sind wir jetzt rausgerüttelt worden. Und mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich mag die Kolleginnen, ich mag die Kollegen, ich mag meinen Chef. Ich mag die Politik. Es sind alles wahnsinnig kluge und interessierte Menschen. Und ich kann mir auch sehr entspannt weitere 16 Jahre in diesem Beruf vorstellen.
Schön. Gibt es da bestimmte Ziele, die Ihnen noch vorschweben, die Sie erreichen wollen?
Na, 2 Ziele haben wir heute schon angesprochen. Also wir müssen dieses Thema 4. Reinigungsstufe angehen mit Blick auf das Hessische Ried und müssen die umsetzen. Und ein 10-Jahres-Umbauprojekt erfolgreich abzuschließen, finde ich, ist auch ein ordentliches Ziel.
Ja, ja, wenn die Anlage dann endlich läuft, verbrennt und arbeitet, dann gibt es nicht nur eine Flasche Sekt.
Nee.
Jetzt hatten Sie ja viele Themen angesprochen, Wasser, Abwasser, Abfall. Sie haben ja doch verschiedenste Positionen auch inne und hatten ja vorhin gesagt, es macht ja Sinn, das alles zu verzahnen, weil es ja doch einige Gemeinsamkeiten gibt, aber gleichwohl bei der Vielzahl der Tätigkeiten und Zuständigkeiten und Themen, wie behalten Sie den Überblick?
Ich glaube, da kommt mir das Mathestudium entgegen. Sie müssen ja Sie lernen ja als Mathematikerin oder als Mathematiker sehr strukturiert zu denken. So, das heißt, ich habe natürlich meine Listen, auf denen für alle Projekte immer steht, wo stehen wir gerade, was sind die nächsten Schritte. Ich habe einen hervorragenden Stab, der mich ganz großartig unterstützt dabei, nicht den Überblick zu verlieren. Und ergänzend ist es so, dass das strukturierte Denken, was man mitbringen muss aus dem Mathestudium, was man da eingeprügelt kriegt, dass das wirklich hilft dabei, nicht den Überblick zu verlieren. Ne, Sie kennen das Ziel, Sie kennen die Schritte und müssen im Blick behalten, wo Sie gerade sind bei den Schritten. Ja, aber die Kombi, ne, das Team und das Denken zusammen klappt gut.
Schön. Ich habe noch eine persönliche Frage. Also es ist ja so, Wasserwirtschaft ist ja, Sie hatten es ja vorhin angesprochen, sehr, sehr bunt von den Themen, aber auch von den Personen und Persönlichkeiten. Und ich muss feststellen, man erlebt ja doch so einiges, wenn man in der Wasserwirtschaft unterwegs ist und irgendwie hat man auch immer was zu erzählen. Welches Erlebnis oder welche Begegnung hat Sie in Ihrer bisherigen Zeit der Wasserwirtschaft besonders beeindruckt, bewegt oder zum Lachen gebracht? Fällt Ihnen da was ein?
Oh, das sind so viele Anekdoten, die aber immer mit anderen Menschen zusammenhängen. Und die mag ich lieber bei mir behalten, glaube ich. Ich finde, es ist so der gesamthafte Vibe, den die Wasserwirtschaft und die Abwasserwirtschaft, aber auch die Verbrennerbranche haben. Das sind alles Menschen, die, und ich sag's nochmal, die brennen für ihre Themen, die langfristig versuchen zu denken. Da ist keiner auf kurzfristige Gewinnmaximierung aus. Das sind alles Menschen, denen ist die Zukunft wichtig. Und das beeindruckt mich jedes Mal in den Gesprächen, die ich habe.
Schön. Frau Dr. Klinger, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen auch. Und ich wünsche Ihnen erstmal viel Spaß weiterhin in der Wasserwirtschaft und alles Gute. Und natürlich drücke ich die Daumen, dass die Verbrennung, die neue, dann pünktlich 2028 in Betrieb geht.
Vielen lieben Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
No H2O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.